Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Ihr hört das Focus Europa Magazin auf Radio Dreieckland Freiburg am Montag, den 14. Dezember 2015. Ihr hört uns auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de. Am Mikrofon und verantwortlich für diese Sendung ist Mathieu. In der kommenden Stunde erwarten euch Informationen und musikalische Pausen zum Verdauen der Beiträge, und zwar mit folgenden Themen. Regionalwahlen in Frankreich. Schulterschluss von Konservativen und Sozialisten lässt den Front National leer ausgehen. Proteste um die COP21 in Paris. Ein wichtiger Moment, um wieder Selbstbewusstsein zu schöpfen. Besetzungen gegen Wohnungslosigkeit in Italien. 280 Personen aus Ex-Telekom geräumt. Film über Massaker von Katyn darf in St. Petersburg nicht gezeigt werden. Und im Zeichen der drei Halbmonde. Graue Wölfe in der Türkei und in Deutschland. Wir steigen aber erstmal in diese Sendung ein mit den Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Und zunächst die Übersicht. 75 Personen nach Serbien und Mazedonien abgeschoben. Front National verliert Stichwahl in allen französischen Regionen trotz Rekordzulauf. Deutscher Waffenhandel wächst. Internationale Klimaverhandlungen in Paris erzielen Abkommen. Und Steuerbehörden ermitteln gegen Banken und Investmentfonds. Grün-Rot lässt auch Mitte Dezember noch Menschen in der Nacht abholen, um sie in Richtung Balkan abzuschieben. Am heutigen Montag, den 14. Dezember, wurden laut Regierungspräsidium Karlsruhe insgesamt 75 Personen vom Baden-Airpark nach Belgrad bzw. Skopje abgeschoben. Alle Betroffenen kamen aus Baden-Württemberg. 37 Personen wurden nach Serbien, 38 Personen nach Mazedonien abgeschoben. Auch aus Freiburg wurde eine Person nach Mazedonien abgeschoben. 22 der Betroffenen waren unter 14 Jahre alt. Die Tatsache, dass wieder niemand aus den Erstaufnahmeeinrichtungen abgeschoben wurde, lässt darauf schließen, dass erneut sehr viele Betroffenen, darunter hauptsächlich Roma, schon eine ganze Weile in Baden-Württemberg gewohnt hatten. Es also keinesfalls um Personen ging, die erst seit kurzem hier sind.
Die Stichwahl der französischen Regionalräte gewannen die konservativen Republikaner in 8 Regionen und Überseegebieten. Regionalistische Parteien gewannen die Wahlen auf den Inseln Korsika und durch einen Zusammenschluss mit den Konservativen Martinique. Die regierenden Sozialisten und weitere linke Parteien konnten 7 der 9 Regionen und Überseegebiete halten. Nach der ersten Wahlrunde hatten sie ihre Listen teilweise mit Linken und Grünen zusammengeschlossen. Bislang hatten Sozialisten und weitere linke Parteien die Mehrheit in allen ehemaligen Regionen außer dem Elsass und dem Überseegebiet La Réunion gestellt. Die rechtsradikale Front National konnte keine einzige Region für sich gewinnen, obwohl sie bei der ersten Wahlrunde in 6 Regionen als stärkste einzelne Liste herausgekommen war. Trotzdem erhielt die Partei einen Rekordzulauf von knapp 7 Millionen Stimmen. Das sind mehr Stimmen als bei der Präsidentschaftswahl von 2012, trotz deutlich geringerer Wahlbeteiligung. Damit erhält der FN, der Front National, zahlreiche Sitze in Regionalräten. In Nordfrankreich unterlag die Liste um Parteichefin Marine Le Pen mit immerhin 42% der abgegebenen Stimmen deutlich der konservativen Liste um einen ehemaligen Minister. In Südostfrankreich, wo Jean-Marie Le Pens Enkelin Marion Maréchal Le Pen als Spitzenkandidatin antrat, erhielt der Front National den Rekord von 45% der abgegebenen Stimmen. Auch dort unterlag sie den Konservativen. Die sozialistischen Listen hatten sich in beiden Regionen zugunsten der Konservativen zurückgezogen, um den Front National zu kontern. Die Konservativen hatten aber entsprechend der Anweisung von Parteichef Sarkozy einen Zusammenschluss ihrer Listen mit den Sozialisten abgelehnt. Die Wahlbeteiligung stieg um rund 8% im Vergleich zur ersten Wahlrunde. Das entspricht ungefähr dem Beteiligungszuwachs der Präsidentschaftswahl von 2002, als der Front National Kandidat bei der Stichwahl antreten konnte.
Laut dem jährlichen Bericht des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI sank der weltweite Umsatz von Waffenherstellern 2014 zum 4. Jahr in Folge. Im Vergleich zu 2013 sei dieser Umsatz um 1,5% zurückgegangen. Während US-amerikanische und westeuropäische Firmen weniger Waffen verkauften, stieg der Waffenhandel aus anderen Regionen, etwa Russland. Aber auch Deutschland bildet mit einem Plus im Waffenhandel von über 9% eine Ausnahme in Europa. Insbesondere beruht dieses Ergebnis auf der Firma ThyssenKrupp. Die umsatzmäßig 10 größten Waffenhersteller haben nach wie vor ihren Sitz in Europa und den USA.
Bei den Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen in Paris konnte am Samstag ein Abkommen erzielt werden. Die Staaten einigten sich auf das langfristige Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts zu begrenzen. Doch sind weder die nationalen Klimaschutzziele noch die finanziellen Zusagen für Klimaschutz und die Anpassung der ärmeren und betroffenen Länder an den Klimawandel verbindlich. Greenpeace-Direktor Kumi Naidu nannte das Pariser Abkommen trotz frustrierender und enttäuschender Teile einen Fortschritt. Das Abkommen sei jedoch lediglich ein Schritt auf einem langen Weg. Wichtig sei, was nach der internationalen Klimakonferenz geschehe. Greenpeace kritisierte die Diskrepanz zwischen dem angekündigten langfristigen 1,5-Grad-Ziel und den angekündigten kurzfristigen Klimaschutzmaßnahmen der Mitgliedstaaten für die kommenden Jahre, die die Welt auf dem Weg zu einem Temperaturanstieg von 3 Grad bringen. Diese Diskrepanz könne jedoch aus Sicht der Umweltorganisation mit einem stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien und der Abschaffung fossiler Energienutzung bis 2050 reduziert werden. Greenpeace forderte außerdem den Stopp der Waldrodung und der Finanzierung von fossilen Energieträgern bis 2020. Greenpeace begrüßte die Bemühungen der EU und Frankreichs, um dieses Abkommen zu erreichen. Die Umweltorganisation bemängelte jedoch gleichzeitig die schwachen Klimaschutzzusagen der EU und in den Verhandlungen. Die EU-Klimaschutzziele für 2020 seien so wenig ehrgeizig, dass sie bereits jetzt fast erreicht seien.
Das Land Nordrhein-Westfalen ermittelt wegen Steuerhinterziehung gegenüber 100 Banken und Investmentfonds, die den Fiskus um über 10 Milliarden Euro betrogen haben sollen. Die Finanzbehörden besitzen laut der Süddeutschen Zeitung eine belastende CD, wonach über 100 Banken und Investmentfonds Aktienhandel aus dem einzigen Grund betrieben haben, die Kapitalertragssteuer mehrmals vom Fiskus erstatten zu lassen. Es drohe eine Razzia gegen diejenigen Firmen, die nicht Selbstanzeige erstatten. Das waren die Fokus Europa Nachrichten von heute, dem 14. Dezember 2015.
Und wir kommen gleich zu den Beiträgen dieser Sendung und der erste. Bei dem drehte es sich um die Regionalwahlen, um die es auch in den Nachrichten ging. Bei der ersten Runde der französischen Regionalwahlen Anfang Dezember hatte der rechtsradikale Front National in 6 Regionen die meisten Stimmen erhalten und sich als erste Partei Frankreichs bezeichnet. Bei den entscheidenden Stichwahlen am gestrigen Sonntag konnte der Front National allerdings in keiner Region gewinnen. Unser Frankreich-Korrespondent Bernhard Schmidt erklärt im Interview die Gründe für die Wahlergebnisse. Kollege Felix fragte ihn zunächst, wie es zum überraschenden und erfreulichen Ergebnis kam, dass der FN doch in keiner einzigen Region die Stichwahl gewinnen konnte.
Nach dem, was im Laufe der Woche passiert war, war es nicht mehr ganz so überraschend, weil seit Donnerstag die Umfragen darauf hindeuteten. Auch wenn dieser Tatbestand wiederum überraschend mag, aber sowohl im ersten als auch im zweiten Wahlgang ist das Ergebnis weitgehend konform zu den Umfragen. Das heißt, da haben sich auch die Techniken verbessert und verfeinert, weil in der Vergangenheit die Umfragen sich jedenfalls den Front National betreffend häufig täuschten. Es mag auch damit zusammenhängen, dass früher, vor allem als Jean-Marie Le Pen noch Parteichef war, die Wähler und Wählerinnen sich weniger offen zu ihrem Votum bekannten und das heute freimütiger tun. Was im Laufe der Woche passiert war, war, dass es einerseits zu einer Bündelung politischer Kräfte kam, um sozusagen Dämme gegen den Front National zu errichten. Das allein hätte aber noch nicht ausgereicht, weil es hätte ja auch in den Augen von Teilen der öffentlichen Meinung so aussehen können, als ob eher sozusagen nochmal das letzte Aufgebot des politischen Establishments sich jetzt zusammenschließt, um so die Selbstdarstellung des Front National, also jetzt natürlich nicht mein Standpunkt, aber die Selbstdarstellung des Front National die einzige alternative Kraft nochmal zu behindern, sondern es kam tatsächlich dazu, dass es aus der Gesellschaft, aus der sogenannten Zivilgesellschaft heraus eine gewisse Mobilisierung gegeben hat, um jetzt doch noch den Front National zu verhindern. Also dessen Ergebnis darf man jetzt bestimmt nicht herunterspielen. Der Front National hat ein neues Rekordergebnis in absoluten Zahlen erhalten. Über 6,5 Millionen der Stimmen. Ich lese jetzt heute früh mal 6,6 mal 6,8 Millionen. Das mag damit zusammenhängen, dass manche Ergebnisse nur das europäische Frankreich und einbeziehen und manche Übersee-Frankreich, also die Überseegebiete in der Karibik und im Indischen Ozean mit berücksichtigen. Dort ist der Front National unter ferner Liefen, aber es kann auch nochmal 200.000 Stimmen ausmachen.
Wie ist es denn allgemein mit der Beteiligung? Also es sind sind ja jetzt deutlich mehr Leute zur Wahl gegangen.
Die ist um 5% gestiegen und das ist die höchste Steigerung der Wahlbeteiligung, der Stimmbeteiligung seit der Präsidentschaftswahl 2002. Also die Wahl, wir erinnern uns kurz, wo ja Jean-Marie Le Pen, damals überraschend und damals durch die Umfragen nicht vorhergesehen, in die Stichwahl gegen Jacques Chirac eingezogen ist und wo es dann auch eine breite Mobilisierung gegen Jean-Marie Le Pen gab, der damals völlig isoliert war und im zweiten Wahlgang 17% erhalten hat, wo am 1. Mai 2002 über 1 Million Menschen gegen ihn demonstriert hatten, also wo die 1. Mai-Demonstrationen deutlich größer waren als sonst und explizit gegen Jean-Marie Le Pen gerichtet waren. Also in Frankreich war 2 Millionen, in Paris knapp 1 Million oder je nach Angaben 600.000, 800.000. Die jetzige Situation ähnelt der tatsächlich nicht. Also es gab kaum Straßenmobilisierung, es gab aber wohl eine Mobilisierung an die Wahluhren gegen Jean-Marie Le Pen. Gegen Marine Le Pen natürlich und den Front National. In der Jugend ist es besonders stark. In der Jugend polarisiert sich das. Einerseits ist unter denen, die wählen gingen, die im ersten Wahlgang schon abstimmen gingen, unter denen ist der FN-Anteil überdurchschnittlich, sowohl bei den 18- bis 24-Jährigen als auch bei den 25- bis 34-Jährigen. Über 30, in der zweiten Kategorie 35%. Bei denen, die wählen gingen, es gingen allerdings sowohl in den sozialen Unterklassen als auch in der Jugend, unterdurchschnittlich viele Menschen wählen im ersten Wahlgang. Und in der Jugend hat sich das überproportional ausgedrückt, dass die Wahlbeteiligung zugenommen hat im zweiten Durchgang. Und gerade vor anderthalb Stunden wurde eine Umfrage publiziert, die ergibt, dass 78% der Jüngeren, also unter 35-Jährigen, die abstimmen gingen im zweiten Wahlgang, angegeben haben, dass sie, um gegen den Front National zu stimmen, mitgemacht hätten. Das heißt, das ist also auch generell ein Stimmenmotiv, das vielfach angegeben wird, aber in der das ist generell nicht das bei 70%. Also das ist also zumindest ein Wahlmotiv neben anderen angegeben wird. Aber in der jungen Generation ist das überdurchschnittlich. Also da kann man schon von einer gewissen Polarisierung sprechen und das hat sich auch niedergeschlagen. Also konkret in Nordost- und Südostfrankreich, das heißt den beiden Regionen, wo Nord-Pas-de-Calais-Picardie im Nordosten und Provence-Alpes-Côte d'Azur im Südosten, wo der Front National im ersten Wahlgang schon über 40% lag, wo er jetzt im einen Fall 43, im zweiten 45% in der Stichwahl erhielt. Da war es so, dass die Sozialdemokratie ihre Listen zurückgezogen hat zugunsten der Konservativen, was aber auf der Linken auch umstritten ist, weil es auch Leute gibt, die sagen, das fehlt sozusagen an politischen Alternativen und der Front National erscheint sozusagen wirklich als einzige Alternative zu den Parteien, die sonst keine Unterschiede mehr untereinander aufweisen. Jedenfalls die Strategie der Sozialdemokratie war, zu sagen, wir ziehen unsere Listen zurück, um kein Risiko einzugehen, dass der Front National gewinnt.
Ist das denn jetzt als Grund zu sehen dafür, dass die Konservativen auch die meisten Regionen gewonnen haben, oder liegt es vielleicht auch eher daran, dass sie eben auch am rechten Rand sozusagen gefischt haben?
Beides und nicht nur das. Das hat sicherlich die Wahlchancen natürlich der Konservativen erhöht, beziehungsweise es war klar, dass die Sozialdemokratie nicht mehr gewinnen kann im Nord- und im Südosten. Also das Kalkül war, wenn drei Listen im Wahlgang vertreten sind, dann braucht es nur eine relative Mehrheit. Die Liste, die die meisten Stimmen hat, aber ohne unbedingt 50% zu haben, erhält den Siegerbonus von 25% der Mandate, die dazu dienen, dass eine stabile Mehrheit gebildet werden kann. Wenn nur zwei Listen sind, ist natürlich eine absolute Mehrheit erforderlich. Und das ist schwierig. Das war für den Front National auch schwierig, die allein gegen alle anderen Kräfte die absolute Mehrheit zu gewinnen. Aber natürlich trägt dazu bei, dafür, dass die Sozialdemokratie jetzt 5 von 13 Regionen hält, die konservative Rechte 7. Dazu trägt natürlich die Bilanz der Regierung in Paris bei, wo die Sozialdemokratie seit 3,5 Jahren regiert. Also es ist sogar fast erstaunlich, dass die Sozialdemokratie noch 5 von 13 Regionen hält. Also es sind 5 für die Sozialdemokratie, 7 für die Konservativen. Der Sonderfall, der 13. Fall ist Korsika, wo korsische Nationalisten, Regionalisten, Autonomisten an der Spitze liegen. Das ist sozusagen ein Sonderfall außerhalb der großen politischen Blöcke. Damit hätte man vor 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen wahrscheinlich gar nicht gerechnet. Da wäre die Bilanz für die Sozialdemokratie noch schlechter ausgefallen, sondern die Situation nach den Attentaten, wo sozusagen François Hollande als der eben regiert und sozusagen das Schiff Frankreich durch die Klippen führt, wo diese Popularität stark gewachsen ist, das hat dazu beigetragen, dass die Sozialdemokratie sich überhaupt so relativ glimpflich halten konnte. Sonst wäre wahrscheinlich damit zu rechnen gewesen, dass die Sozialdemokratie noch schlechter dasteht.
Also kann man fast sagen, die Anschläge haben fast eher den Sozialisten geholfen als dem Front National, oder ist das?
Nein,
das
beiden, dann, aber beiden, aber also nicht den Sozialisten als Sozialisten oder als Sozialdemokratie, sondern der Sozialdemokratie als Regierungspartei. Hätten die Konservativen regiert, dann hätte es denen geholfen, weil sozusagen in solchen Krisenmomenten es oft so ist, dass die Wähler und Wählerinnen eben diejenigen, die gerade am Ruder sind, honorieren, um zu sagen, jetzt müssen wir aber die Schultern schließen, und die haben uns sozusagen, die haben den Eindruck erweckt, dass sie uns beschützen. Das war schon nach dem Attentat im Januar 2015 so bei Charlie Hebdo und beim koscheren Supermarkt. Da war François Hollande von 17% auf 34% Popularitätswerte gestiegen. Das ist dann in den Monaten danach wieder abgebaut worden und wieder zurückgegangen. Und jetzt ist er plötzlich wieder hochgestellt auf 50%. Und der höchste Wahlsieg der Sozialdemokratie ist auch der, ein Haushoher, ist der von Jean-Yves Le Drian in der Bretagne. Das ist der Verteidigungsminister oder Kriegsminister, der kaum Wahlkampf gemacht hat vor Ort, aber der durch seine Statur als Minister, der die Armee befehligt, jetzt eben diese Rückendeckung erhalten hat. Also insofern würde ich sagen, es hat der Sozialdemokratie genutzt, aber deswegen, weil sie eine Regierung ist, also es hat sie als Regierungspartei genutzt, wäre sie in der Opposition, hätte sie den Konservativen genutzt, und es hat auch die Situation hat auch den Front National genutzt.
Soweit Bernhard Schmidt, Frankreich-Korrespondent von Radio Dreieckland im Interview mit Kollegen Felix. Von Notstand und Meldepflicht zu Klimanotstand und Widerstandspflicht. Impfpflicht. Die Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen, die dieses Jahr in Paris gehalten wurden, mündeten am Samstag wie fast jedes Jahr auf ein Abkommen, den viele Staaten und Teile der Öffentlichkeit als Durchbruch und Fortschritt begrüßen. NGOs und UmweltaktivistInnen hingegen begleiteten die Verhandlungen kritisch und weisen auf die Mängel des Abkommens und den zu langsamen Fortschritt in den Verhandlungen hin. Radio Dreieckland sprach am vergangenen Donnerstag mit Luciano. Er nahm an den Aktionen und Protesten rund um die internationalen Klimaverhandlungen von Paris teil. Im Interview geht es um Protestaktionen und Graswurzelalternativen, dem Selbstbewusstsein der Klimabewegung und dessen Haltung zu den internationalen Klimaverhandlungen, sowie um die Auswirkungen des Notstands in Frankreich auf die Klimaproteste. Es geht ebenfalls um die Stimmung bei der Vorbereitung der großen Protesttags und des großen Protesttags und der Aktionen, der am Ende der Verhandlungen am Samstag nach Medienberichten rund 25.000 Menschen in Paris mobilisierte.
Du bist seit Samstag vor Ort in Paris für die COP. Was hast du schon miterlebt?
Seit Samstag bin ich hier erstmal in eine Phase reingekommen, wo die Bewegung meiner Meinung nach wieder auf der Suche war, wieder Selbstvertrauen zu schöpfen. In dem östlichen Stadtteil Montreuil hat so ein großes alternatives Dorf stattgefunden. Das war eben nicht verboten worden. Und da sind über 20.000 Leute laut Alternativa, der Organisation, die das organisiert hat, über das ganze Wochenende verteilt dort gewesen. Das wurde von den Mainstream-Medien kaum wahrgenommen, aber innerhalb der Bewegung war dieses Zusammenkommen mit vielen tausend Leuten einfach ein total wichtiger Moment, um wieder die ganze Message, die so über die Mainstream-Medien kommt, mal so ein bisschen abzuschütteln und wieder sich gegenseitig wahrzunehmen und auch zu merken, hey, wir können auf die Straße gehen. Also im Stadtviertel wurden auch immer wieder Demonstrationen, so kleine Sachen organisiert und es gab Infostände, ganz viele. Das war im Prinzip auch so schöne Momente, wo man nochmal daran erinnert hat, warum ziviler Ungehorsam jetzt auch notwendig ist. Und im Großen und Ganzen gab es sehr schöne Reden, auch von verschiedenen Leuten aus der Bewegung, die bekannte Gesichter haben, wie Naomi Klein. Begeistert war ich stark von Kumi Naidu, das ist der Präsident von Greenpeace. Und ich hätte dann nicht erwartet, dass so eine etablierte NGO dann so radikal dann auch darauf hinweist, dass man wirklich jetzt tatsächlich einfach ungehorsam sein muss, weil was auf dem Spiel steht, wirklich ernst ist. Ja, im Großen und Ganzen fand ich es ein wichtiger Moment einfach, um wieder dieses Selbstvertrauen zu schöpfen, so am Wochenende.
In der Woche läuft irgendwas oder ist es nur am Wochenende, wo irgendwas passiert?
Nee, ausgehend von einer Situation, wo alle starke Unsicherheiten hatten, auf die Straße zu gehen aufgrund des ausgerufenen Notstandes, waren erstmal viele verunsichert. Also offiziell riskiert man hier, wenn man also an unangemeldeten Demonstrationen teilnimmt, 7.500 Euro Strafgeld bis hin zu 6 Monate Gefängnis. Aber hier sind tausende und tausende Leute, die sich nicht davon einschüchtern lassen und sagen, nee. Witzig ist zum Beispiel ein Wortspiel. Hier ist État d'urgence, Notstand, und dieses assigné à résidence, diese Meldepflicht, die ganz viele Aktivisten haben und nicht aus dem Haus können und sich dreimal am Tag irgendwo melden müssen und so. Das haben die umgewandelt in État d'urgence climatique und assigné à résistance, sprich Klimanotstand und Widerstandspflicht. Das ist so ein bisschen das Motto, was sich auch in den Köpfen durchsetzt, und deshalb haben wir unter der Woche ganz viele Aktionen gesehen, eigentlich von Via Campesina, Landwirtschaftsaktivisten, die vor Danone eine rote Linie gezeichnet haben, ein bisschen das Symbol des Widerstands hier auch, und das mit Farbe beschmiert und darauf hingewiesen haben, dass Danone hier ganz starkes Greenwashing macht. Also Thema Greenwashing ist stark, weil im Palais Royal so eine große Ausstellung finanziert von Großkonzernen wie Renault, Veolia, Suez und so weiter, da läuft, die eben auch mega Greenwashing-Event macht. Und da haben sehr, sehr viele Aktivisten eben eine Mobilisierung gemacht. Unter anderem am 4. Dezember war eine relativ erfolgreiche, es waren ein paar hundert Leute, einige haben es geschafft drin zu sein und haben einfach eine alternative Führungstour drin organisieren wollen, eine kritische Tour, und wurden schnell mundtot gemacht und einfach rausgedrängt. Draußen war natürlich sehr hohe Polizeipräsenz, aber es gab zum Beispiel 200 Leute, die auch in eine Bank eingedrungen sind und dort ein Konzert drin abgehalten haben bei der BNP. Leute, die in den Louvre auch in abgesperrten Bereich reingekommen sind und so eine Art Event, wo sie Fossil Free Culture gefordert haben, also eine Kultur frei von fossilen Brennstoffen, und haben angeprangert, dass Total und Eni, also Erdölkonzerne, eben dort die Kunst finanzieren. Und drin war auch noch eine Gruppe, die Erdöl im Museum auf dem Boden gemacht hat, und dann sind die barfuß mit so ganz dreckigen, öligen Füßen überall hingelaufen, solche Sachen. Und ihr hört vielleicht im Hintergrund, ich bin hier zum Beispiel auf einem Platz gerade, wo die Leute von Notre-Dame-des-Landes auf diesen Widerstand den ganzen Tag hinweisen und haben so Infostände, ich sehe eine Faux-Cue, ich sehe ein Plenum, wo Leute irgendwie sich absprechen für die nächsten Tage. Eine Gruppe singt hier gerade neben mir, ein paar Meter weiter wird ein Theaterstück vorbereitet. Also die Leute sind wirklich präsent auf der Straße und schöpfen, glaube ich, einfach Kräfte, sprechen sich ab. Es gibt viel Vorbereitungsarbeit einfach für den 12. Dezember, wo der Highlight dann erlebt wird.
Du hast es ein bisschen angesprochen, wie die AktivistInnen vor Ort die Verhandlungen wahrnehmen. Wie ist es so im Großen und Ganzen? Wollen Sie, dass die Verhandlungen ein Ergebnis bringen, oder erwarten Sie wirklich gar nichts mehr davon?
Also ich glaube, seit Kopenhagen 2009 ist dieses Vertrauen, dass diese Verhandlungen irgendwas bringen sollen, in der Bewegung extrem stark gesunken, auch in den etablierten Kreisen wie NGOs. Natürlich sind sie nicht frei davon. Natürlich sollen diese, aus ihrer Perspektive, diese Mobilisierungen irgendwie einen Druck auf die ganzen Delegationen, die Regierungen und so weiter üben. Aber es gibt einen wachsenden Teil der Bewegung, der natürlich schon diesen ganzen Prozess eher als die Gegner ansieht. Also ein Forum, was finanziert wird hier von Großkonzernen und Großkapital. Der Kumi Naidu hat das gut auf den Punkt gebracht. Der hat gemeint, das ist doch, als würde man eine Konferenz für anonyme Alkoholiker organisieren und das Event von Bier- und Whisky-Unternehmen irgendwie sponsern lassen. Es gibt ja sehr viele Ziele, die gar nicht mehr so richtig gesetzlich verbindlich sind, sondern alles ist total freiwillig, was die Staaten machen sollen, und die Bewegung versucht irgendwie klarzumachen, also wenn ihr so weiter macht, ja, und das alles noch in 7, 8, 9 Jahre dann wieder in Frage stellen wollt und überhaupt nicht umsetzt und so weiter, dann bewegen wir uns auf eine Welt zu, die mindestens 3 Grad Erwärmung bedeutet, wenn nicht mehr. Und das nimmt halt in Kauf, dass die Schwächsten hauptsächlich darunter leiden werden und unvorhersehbare Konsequenzen für das Weltklima in den nächsten Jahrzehnten passieren. Und es geht darum, auch klarzumachen, dass das eine strukturelle Gewalt darstellt, die wir als Bewegung ablehnen möchten. Und deshalb wird, glaube ich, die Aktion am 12.12., diese Red Lines, die wird damit beginnen, dass erstmal alle ganz, ganz ruhig sind und den Opfern gedenken, nicht nur der Attentate am 13. November, sondern wirklich alle Opfer des Klimawandels und überhaupt dieser ganzen Politik und auch der zukünftigen Opfer, weil diese Politik nimmt jetzt einfach Zerstörung in Kauf.
Du hattest noch am Anfang erwähnt, die Auswirkungen des Notstands. Kannst du noch mal konkreter drauf eingehen? Wie sieht es aus? Gab es viele Repressionen im Rahmen der Klimabewegung?
Ja, es gab viele Repressionen. Also ich kann die, jetzt, wo ich hier stehe zum Beispiel, stehen so 200 Leute auf einem Platz und nicht mal 100 Meter davon ist eine ganze Reihe an Bullenwannen geparkt. Die könnten jeden Moment hier mit CRS-Polizei einfach reinkommen. Ich sehe Zivilpolizisten, die auf Distanz natürlich stehen, aber das Ganze beobachten. Klar, das ist so die Stimmung. Die demokratische Maske ist natürlich im Zuge der Anschläge sehr tief gefallen, und mit den Notständen wurden super viele Hausdurchsuchungen legitimiert. Da wurden eben diese Residenzpflichten, Meldepflichten durchgesetzt, Sachen beschlagnahmt, was weiß ich. Und man wollte anhand dieser Notstände den Protest natürlich mundtot machen. Aber ich glaube, dadurch, dass am 29. diese 4.000, 5.000 Leute sich auf die Straße getraut haben, sie wieder den Raum wieder eröffnet haben. Und seitdem laufen jeden Tag eigentlich kurz kleine Mobilisierungen irgendwo. Und die Polizei hält sich ein bisschen zurück, weil sie natürlich die saubere Image gerade nach außen pflegen. Frankreich rettet hier gerade die Welt und moderiert im Prinzip ein Welttreffen von Nationen. Und die wollen nicht, dass dieses Image irgendwie angekratzt wird. Sehr spannend wird es tatsächlich jetzt, denke ich, Freitag, Samstag. Also wenn Freitag zum Beispiel jetzt solche Hausdurchsuchungen in den Organisationsorten der Bewegung stattfinden, dann sieht man, wo es hingeht. Aber wenn die Polizei sich eher jetzt zurückzieht, dann stattfinden, wird sie vielleicht die Demos stattfinden lassen. Und ich denke, die Leute werden sich irgendwie artikulieren. Die Mobilisierungen sind auch nicht so mega konfrontativ. Der Aktionskonsens zum Beispiel der Red Lines, da wird auch also hervorgehoben, dass man die Situation nicht eskalieren möchte, dass es keine Sachbeschädigung geben soll. Allgemein, glaube ich, ist niemand hier drauf hinaus, geprügelt zu werden und viel Gas abzukriegen. Aber wenn der Staat so daherkommt, dann gibt es auch Leute, die bereit sind, das irgendwie auszuhalten. Aber ich habe ein gutes Gefühl und ich habe den Eindruck, dass von Tag zu Tag, Stunde zu Stunde das Selbstbewusstsein bei den Aktivisten wächst und dass eigentlich richtig viele tausend Leute am Samstag auf der Straße sein werden.
Soweit Luciano, der an den Aktionen und Protesten rund um die UNO-Klimaverhandlungen von Paris teilnahm. Ich habe ihn am vergangenen Donnerstag interviewt, also noch vor den im Beitrag angekündigten großen Protestaktionen von Samstag. Daran nahmen schließlich laut Medienberichten 25.000 Menschen teil. Wie im Beitrag angekündigt, verliefen diese Aktionen sehr friedlich. Krise, Prekariat, Niedriglöhne, Erwerbslosigkeit. In der derzeitigen Situation in Italien werden Wohnungen für immer mehr Familien unbezahlbar. Die Folge, sie verlieren ihre Wohnung. Die Wohnungslosigkeit ist ein wachsendes Problem bei gleichzeitigem Leerstand. Doch in den letzten Jahren kommt es wieder verstärkt zu Besetzungen auch großer Gebäude. So wurde in Bologna im Dezember 2014 ein ehemaliges Bürogebäude der Telekom besetzt. 280 Personen bzw. 84 Familien fanden darin einen Ort zum Leben. Das Gebäude soll mittlerweile einem deutschen Immobilienfonds gehören. Ihren ersten Geburtstag konnte die Ex-Telekom nicht feiern. Ende Oktober wurde das Gebäude trotz großen Widerstands geräumt. Ende November sprach Kollegin Johanna mit einem Besetzer der Ex-Telekom und einer Aktivistin der Initiative Social Log, die Besetzung mit initiiert hat. Sie berichten von der Räumung, von dem solidarischen Zusammenleben, das sich in der Besetzungszeit entwickelt hatte, von den Lebensbedingungen der betroffenen Familien und von der verfehlten Politik der Stadtverwaltung und der Regierung Renzi, die mit ihrem Piano Casa, dem Wohnungsplan, unter anderem Hausbesetzungen erschweren will. In Bologna geht der Kampf um Wohnraum derweil weiter. Am 7. Dezember wurde ein großes ehemaliges Postgebäude besetzt, aber drei Tage später wieder geräumt.
Sono trovato con una grande famiglia lì. Eravamo.
Ich habe dort eine große Familie gefunden. Wir waren 84 Familien mit Kindern, Frauen. Ja, man kann sagen, eine große Familie. Jetzt fühle ich einen großen Verlust. Nicht wegen des Gebäudes, sondern wegen der Familien, die jetzt schon voneinander getrennt sind. Wir haben in dem Gebäude viele Aktivitäten für die Kinder angeboten. Wir haben einander immer gegenseitig geholfen. Es war wirklich wie ein kleines Dorf. Ich kann die Gefühle gar nicht beschreiben, die ich da damals empfand. Leider sind wir geräumt worden. Aber das Jahr, das ich dort in der Ex-Telekom erlebt habe, war das Beste meines Lebens. Auch wenn ich ein Jahr in Deutschland gelebt habe, in München und Dortmund und seit 6 Jahren in Italien bin. Dieses Jahr dort war besonders. Ich habe kein Geld verdient, nichts Materielles bekommen, aber so viel Liebe.
Quell'anno che ho vissuto lì in Ex Telecom era l'anno più e meglio nella mia vita. Anche se sono stato un anno a Monaco, a Dortmund, a Germania, o sono qua in Italia 6 anni, però quell'anno lì non ho guadagnato soldi o per qualcosa materiale, però ho guadagnato un amore che è più grande.
Und wo lebst du jetzt? Hast du eine Ersatzwohnung bekommen?
Infatti hanno fatto alcune soluzioni.
Für einige Familien gab es Lösungen, aber ich bin eine Einzelperson. Die Ersatzlösung für die Familien war auch nicht angemessen. Aber sie haben eingewilligt, denn sie können nicht mit ihren Kindern auf der Straße leben. Mich beherbergen zurzeit Freunde, die ich in der Ex-Telekom kennengelernt habe. Das meinte ich damit, dass wir wahre Liebe gewonnen haben.
Io adesso, per dico la verità, sono adesso ospite da alcuni di quegli amici che ho incontrato in Ex Telecom. Per quello amore che ci ho detto che abbiamo guadagnato, abbiamo vinto un vero amore.
Für dich hat die Stadtverwaltung also kein akzeptables Angebot gemacht.
Sì, invece mi hanno offerto un'offerta di andare a...
Sie haben mir ein Nicht-Angebot gemacht. Ich hätte in einem Obdachlosenwohnheim unterkommen können. Bei allem Respekt, ich bin eine gepflegte Person. Ich habe nichts mit Drogen zu tun, nichts. Und sie schicken mich wohlmöglich in ein Mehrbettzimmer mit 7 Leuten, die Drogen nehmen, wo jeder seine Probleme und Krankheit hat. Und ich mittendrin. Daher habe ich dieses Angebot nicht angenommen.
Und jetzt, nach der Erfahrung der Ex-Telekom, wirst du weiter für Besetzungen und für das Recht auf Stadt kämpfen?
Sì, la verità per la lotta si continua. Cioè dico con tutto il.
Ja, der Kampf geht weiter. Denn solange es noch Familien gibt, die keine Wohnung haben, denen keine gute Lösung angeboten wird, die jetzt, wo der Winter kommt, mit ihren Kindern im Bahnhof oder in Autos schlafen müssen, so lange kämpfen wir weiter. Denn meiner Meinung nach geht es hier um ein Menschenrecht für Kinder und für Familien. Also machen wir weiter, bis es eine gerechte Lösung gibt oder die Regierung uns ein gutes Angebot für alle Familien macht, die jetzt auf der Straße stehen. Früher zahlten wir alle Miete. Die Familien zahlten jede etwa 600 bis 700 Euro im Monat. Aber jetzt, in Zeiten der Krise, können wir solche Summen nicht mehr bezahlen. Häuser stehen leer und gleichzeitig gibt es Menschen ohne Wohnung. Ich verstehe nicht, warum diese Familien nicht untergebracht werden könnten.
Prima stavamo pagando l'affitto, ogni famiglia, dipende da ogni famiglia, 700 al mese, 800 al mese, 600 al mese. Adesso c'è crisi dappertutto, tutti noi sappiamo che c'è una crisi, anche il governo lo sa che c'è una crisi, quindi non possiamo pagare quelle cifre lì. Ci sono case vuote e ci sono persone senza case, io non ho capito perché non loro fanno una soluzione a queste famiglie qua.
Wie habt ihr den Tag der Räumung erlebt?
Il giorno che sono arrivati, comunque i poliziotti che sono arrivati in forza sono arrivati.
Zu der Räumung sind 250 Polizisten angerückt. Viele BesetzerInnen sind aufs Dach gestiegen, um länger Widerstand leisten zu können. Einem Großteil der Frauen, einigen Männern und natürlich vor allem den kleinen Kindern fiel es schwer, damit zu machen. Und daher haben wir uns organisiert, um alle zusammen auf einem Stockwerk zu bleiben. Um 7 Uhr erwachte das Stadtviertel. Leute gingen zur Schule oder zur Arbeit. Und es entstand sofort eine starke Solidarität. Es hat sich gleich eine Mahnwache vor dem Gebäude gebildet. Aus Leuten aus dem Viertel und aus Studierenden und Schülern der höheren Schulen, die angerufen worden waren und weitere Leute alarmiert hatten. Es kamen sogar ganze Schulklassen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern, die den Unterricht unterbrachen, um uns zu unterstützen. Das hat uns weitere Kraft gegeben.
Si è formato subito un bel presidio sotto con gente appunto.
Schön fand ich, dass die Frauen mit den Kindern darauf bestanden, nur zusammen mit den Leuten auf dem Dach aus dem Gebäude rauszugehen. Die Polizisten hatten ihnen gesagt, Wir haben nichts gegen euch, aber die auf dem Dach, das sind die Subversiven. Sie sind gefährlich und gewalttätig. Die Frauen antworteten, das sind unsere Männer, unsere Brüder, da ist meine Mutter, meine beste Freundin. Das ist das, was ich selbst erlebt habe. Es gäbe noch viel mehr zu erzählen. Und wie hast du die Besetzung erlebt?
Am Ende haben von den Familien aus Bologna einige ein kleines Zimmer bekommen. Für 4 Personen. Das geht nicht. Bis jetzt gibt es auch Familien, die mit 3 Kindern in einem Hotelzimmer leben. Sie können nicht einmal kochen. Daher hatten sie seit einem Monat kein warmes Essen. Sie essen draußen. Das Leben ist durcheinander geraten. Die Kinder gehen nicht zur Schule, denn die Familien sind überall hin verstreut worden, manche auch aufs Land. Damit haben sie unsere solidarischen Bindungen zerstört. Das war Absicht. Die Erlaubnis, im Hotel zu wohnen, wird für einige am 23. November auslaufen. Das ist übermorgen. Diese Leute wissen übermorgen nicht, wohin sie gehen sollen. Wenn ich jetzt an der Ex-Telekom vorbeikomme, ist alles dunkel, leer. Früher waren dort Wohnungen, Leute. Wir machten Feste. Es gab ein Spielzimmer für Kinder. Ich will gar keine eigene Wohnung. Ich will in die Ex-Telekom zurück. Aber dort sind Wachen. Es ist leer. Es sind auch keine Bauarbeiten, während Familien auf der Straße stehen. Das ist eine Ungerechtigkeit.
Secondo me non è una ingiustizia. Io volevo solo aggiungere una cosa perché durante il giorno.
Ich wollte noch hinzufügen: Bei der Räumung ließen sie uns nicht einmal unsere Sachen holen. Ich spreche jetzt nicht von materiellen Dingen, sondern von wichtigen Dingen wie Reisepässen oder Medikamenten. Ich kam selbst an der Telekom vorbei und sah das Auto einer Räumungsfirma, die unsere Sachen aus dem Fenster warf und nicht einmal das Versprechen respektierte, wir könnten unsere Sachen später abholen. Wir haben deswegen Anzeige erstattet. Aber wenn Sie nur hören, ehemalige Telekom-Niederlassung, dann bist du für sie schon ein Krimineller. Auch meine Dokumente sind in dem Gebäude geblieben. Weil ich Migrant bin, bin ich nun ohne Dokumente, praktisch illegal hier. Vielleicht haben Sie... Ja, sie werden auch meinen Pass rausgeworfen haben. Ich weiß nicht, wohin ich mich wenden kann, um zu meinem Recht zu kommen.
Im Zusammenhang mit dieser Besetzung war auch vom Piano Casa, dem Wohnungsplan von Premier Renzi, die Rede und insbesondere von dessen Artikel 5.
L'articolo 5 del Piano Casa è evidentemente...
Der Artikel 5 des Piano Casa war eine klare Antwort der Regierung auf den Kampf um Wohnraum, der in den letzten Jahren stärker geworden ist. Der Artikel 5 hindert HausbesetzerInnen daran, Versorgungsleistungen wie Heizung, Wasser, Strom, Gas oder Internet zu beziehen. Sie dürfen in dem besetzten Haus auch keinen Wohnsitz anmelden. Damit können sie keine Leistungen in Anspruch nehmen, die an den Wohnsitz gebunden sind, wie die Zuweisung eines Hausarztes, aber auch einfache Dinge wie ein Parkplatz oder Ermäßigungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder den Schulmensen oder einen Schulplatz in der Nähe des Hauses. In der ersten Besetzung durch Social Lock in Bologna mussten die Familien daher monatelang ohne fließendes Wasser leben. Das ist eine gute Überleitung. Kannst du erklären, was Social Lock macht? Social Lock ist eine Bürgeranlaufstelle für das Recht auf Wohnen. Wir sind im November 2013 entstanden, und zwar angeregt durch eine andere Auseinandersetzung, nämlich die Kämpfe der Arbeiter in der Logistikbranche. Angesichts der Gefahr, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, sind sie auch die Schwierigkeiten angegangen, die Miete zu bezahlen. Damit wurde für sie wie auch für uns als solidarische Aktivisten das Problem des Rechts auf Wohnen hier in Bologna offensichtlich. Also haben wir entschieden, diese Anlaufstelle zu eröffnen. Und dann kamen nach und nach immer mehr Familien zu uns. Wir hätten nicht gedacht, dass wir so schnell besetzen müssen. Aber bis März letzten Jahres waren es schon so viele Familien, die seit Monaten auf der Straße lebten, dass wir ein erstes Haus besetzen mussten.
Wir waren per strada da mesi.
Besetzungen gegen Wohnungslosigkeit in Italien. Das war ein Beitrag von Kollegin Johanna. Nachdem sich Hitler und Stalin am Anfang des Zweiten Weltkriegs Polen geteilt hatten, ermordete Stalins Geheimdienst NKWD bei dem Ort Katyn 4.400 polnische Offiziere. Auch an anderen Orten fanden ähnliche Massaker statt. Von der Sowjetunion wurde der Mord geleugnet, bis Michail Gorbatschow 1990 die Exekutionslisten des NKWD bei einem Staatsbesuch der polnischen Regierung übergab. Doch die Erinnerung an Katyn passt nicht in das patriotische Klima, mit dem Wladimir Putin heute in Russland herrscht. Der Film »Das Massaker von Katyn« von Andrzej Wajda bekam in einem wissenschaftlichen Institut in St. Petersburg keine Vorführgenehmigung. Kollege Jan sprach mit Sabine Erdmann-Kutnewitsch vom deutschen Zweig der Menschenrechtsorganisation Memorial. Er fragte sie zunächst, worum es sich bei dem Film und dessen Verbot handelt.
Der Film ist von dem polnischen Regisseur Andrzej Wajda 2007 gedreht worden und er heißt Das Massaker von Katyn. Und es geht um den Mord an polnischen Offizieren im Jahr 1940 durch den russischen Geheimdienst. Dieser Mord wurde den Deutschen in die Schuhe geschoben. Die Deutschen haben das Gebiet erobert später und haben die Leichen gefunden und haben den russischen Geheimdienst auch angeklagt des Mordes. Aber die Russen haben bis 1990 aufrechterhalten, diese Geschichtsfälschung, dass sie das nicht waren. Und dieser Mord an den polnischen Offizieren ist nur ein Teil von verschiedenen Mordserien, die an polnischen Staatsbürgern vorgenommen wurden. Es wurden nicht nur Militärangehörige, sondern auch Polizisten und Intellektuelle ermordet. Insgesamt zwischen 24.000 und 25.000 Menschen in der Zeit des Krieges. Das war halt, als das polnische Territorium zwischen Hitler und Stalin aufgeteilt wurde. Die hatten ja erst den Nicht-Angriffspakt abgeschlossen und dann das Territorium aufgeteilt. Und die russische Armee oder die sowjetische Armee hat einen Teil Polens, den östlichen Teil, besetzt und auf diesem Gebiet die Morde vorgenommen.
Wie ist das jetzt in Russland? Der Film ist ja auch mal gezeigt worden im russischen Fernsehen, soviel ich weiß.
Mhm. Der ist auch beim Memorial früher schon gezeigt worden in Moskau. Also Memorial hat die Rechte von dem polnischen Regisseur, diesen Film öffentlich zeigen zu dürfen. Und es gab in den früheren Jahren keine Beanstandungen dazu. Erst in diesem Jahr in St. Petersburg eben, das war der eine Fall. Und vorher im Gebiet Tjumen gab es auch einen solchen Fall im Rahmen von Tagen der polnischen Kultur, die dort veranstaltet wurden. Da ist der Film genauso verboten worden.
Gibt es eine Begründung für dieses Verbot?
Also offiziell heißt es, die Veranstalter müssen sich eben die Genehmigung vom russischen Kulturministerium einholen. Das wird halt nicht weiter begründet. Das gibt ein Gesetz darüber, dass es dieser Genehmigung bedarf. Ja, dahinter stecken natürlich eher politische Gründe, die werden aber nicht gesagt. Also der Grund ist zu vermuten, dass die russische Regierung die Geschichtsschreibung selbst bestimmen und kontrollieren möchte. Also das, was ihr nicht genehm ist, einfach nicht gezeigt und nicht veröffentlicht werden soll.
Wie wird das von der polnischen Seite gesehen?
Ich habe nichts dazu gelesen, dass die polnische Seite das bedauert hätte oder dass Andrzej Wajda selbst sich dazu geäußert hätte. Man kann auch nur vermuten, dass die das natürlich bedauern, weil sie sind immer dafür eingetreten, dass in Polen, in Russland eben auch die Wahrheit darüber ans Licht kommt. Und Memorial steht ja auch dafür, die Aufarbeitung der Verbrechen des Gulag zu zeigen und deutlich zu machen. Und das wäre halt ein Teil davon.
Wie ist jetzt die Situation von Memorial in Russland generell? Da gab es ja Probleme mit dem, zum Beispiel mit diesem Gesetz, dass sie sich als ausländische Agenten in ihren Publikationen zeigen müssen.
Ja, Memorial ist ein verzweigtes Konstrukt. Also es gibt einen Dachverband, Memorial International, dem eben verschiedene internationale Organisationen angehören. Und es gibt einen russischen Verband und verschiedene Filialen in den einzelnen Regionen in Russland. Und die sind ganz unterschiedlich betroffen. Also einige sind jetzt bereits auf die Liste der ausländischen Agenten gekommen. Unter anderem eben das Wissenschaftliche Informationszentrum, in dem der Film jetzt gezeigt werden sollte in St. Petersburg. Und ja, das bedeutet eben, dass sie auf ihren Publikationen sich als ausländische Agenten kenntlich machen müssen und dass sie mit verschiedenen Einschränkungen rechnen müssen. Also sie dürfen keine ausländische Förderung mehr annehmen und sie haben eben auch mit Repressionen zu rechnen oder auch mit Geldstrafen, wenn sie sich dem widersetzen oder das nicht einhalten. Also jetzt im Falle des Films, wenn der Film gezeigt worden wäre, dann hätten sie auch mit Geldstrafen bestraft werden können.
Agent, das klingt irgendwie nach kaltem Krieg, nach Spionage und sonst was. Welchen Klang hat das dann in Russland, dieses Wort?
Also Agent ist natürlich klar, kalter Krieg, aber es hat auch noch einen historisch älteren Zusammenhang, nämlich als Agenten, als Spione, als Volksfeinde wurden unter Stalin Menschen bezeichnet, die man dann eben in den Gulag eingesperrt hat oder ermordet hat. Das konnten auch Angehörige von verschiedenen Volksgruppen sein, zum Beispiel auch die Deutschen, die in Russland ja schon eine langjährige Siedlungstradition hatten, heute als Russlanddeutsche vielfach in Deutschland wieder leben. Also aus verschiedenen Gründen konnte man in die Fänge geraten und eben als Spion und als Agent bezeichnet werden. Und Memorial wehrt sich natürlich dagegen, in diese Tradition gestellt zu werden. Ja, also man kann halt eine Tendenz wahrnehmen, was jetzt die Geschichtsaufarbeitung oder Geschichtsbetrachtung anbelangt in Russland. Es wird wieder sehr auf Patriotismus gesetzt, auf das, worauf man sich positiv in der Geschichte beziehen kann. Also den Sieg im großen Vaterländischen Krieg, den Sieg über den Hitlerfaschismus. Das ist ja sicherlich auch also wirklich etwas Ruhmreiches, aber dabei darf man nicht vergessen, dass es eben viele Facetten in der Vergangenheit gab und dass man sich auch auf andere Dinge nicht unbedingt beziehen muss, aber dass man die wenigstens auch beim Namen nennen muss, damit die Möglichkeit der Erinnerung da ist, damit man den Opfern gerecht wird und damit die Geschichte so aufgearbeitet wird, dass künftige Generationen daraus etwas lernen.
Soweit Sabine Erdmann-Kutnewitsch vom deutschen Zweig der Menschenrechtsorganisation Memorial im Interview mit Kollege Jan. Die Grauen Wölfen sind eine ultrarechte Bewegung türkischer Nationalisten in der Türkei, die auch in migrantischen Communities in Deutschland eine Rolle spielen. Anlässlich einer Veranstaltung in Freiburg zu diesem Thema in der vergangenen Woche hat Ronja mit dem Referenten Daniel gesprochen.
Eine Demonstration in Hannover im September diesen Jahres. Türkische Nationalisten demonstrieren gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK. Die Demonstration mündet in Ausschreitungen, bei denen ein junger Kurde schwer verletzt wird. Unter den Demonstranten offene Sympathisanten der Grauen Wölfe. Die Grauen Wölfe, auf Türkisch Bozkurtlar, sind eine faschistische türkische Bewegung. Die Anhänger bezeichnen sich selbst als Idealisten, als Ülkücüs. Ursprünglich waren die Grauen Wölfe der paramilitärische Arm der türkischen MHP, der Partei der nationalistischen Bewegung. Die MHP gehört mittlerweile zu den etablierten Parteien in der Türkei. Bei den Wahlen im November kam sie auf 11,9%. Die Grauen Wölfe sind allerdings vielmehr eine Bewegung, die sich in einem Netzwerk aus Parteien, Vereinen und anderen Organisationen artikuliert. Und das in der Türkei, aber auch in den migrantischen Communities in Deutschland. Daniel, Autor der Konkret und Betreiber des Blogs Cosmopolitarian Solidarity, über die Bewegung.
Die Grauen Wölfe sind so die Vertreter des völkischen Nationalismus in der Türkei. Ihr Gründer, Alparslan Türkisch, in den 40er Jahren selbst NS-Kollaborateur, hat eben während der großen Richtungskämpfe innerhalb der türkischen Nationalisten, wie man eben zu definieren hat, wer ein Türke sei, erstens maßgeblich für eine ganz praktische Kollaboration mit den deutschen Nationalisten, Nationalsozialisten geworben, aber eben auch ideologisch ein völkisches Konzept des türkischen Nationalismus entwickelt.
Die Neun-Strahlen-Doktrin von 1965 des Führers, wie der Gründer der Grauen Wölfe Alparslan Türkisch genannt wird, steht programmatisch immer noch im Zentrum der Bewegung. Unsere Ideologie ist die dynamischste Ideologie unseres Zeitalters, nämlich der türkische Nationalismus, heißt es da. Das Symbol der Grauen Wölfe sind die drei Halbmonde. Damit beziehen sich die Ülkücüs auf die imperiale Vergangenheit des Osmanischen Reichs. Die Nationalisten der Grauen Wölfe haben diese imperiale Vergangenheit nicht aufgegeben.
Grob ist dieser völkische Nationalismus dadurch zu skizzieren, dass ein pan-türkistisches Reich propagiert wird, was dann eben auch weite Gebiete Zentralasiens mit einschließen würde, die turkmenischen Siedlungsgebiete etwa in Syrien oder im Irak. Nationalismus, der eben durchs Blut definiert ist. Als politischer Akteur sind die Grauen Wölfe vor allem ab den 70er Jahren aufgetreten. Die politische Kraft etwa hinter den Pogromen gegen die Aleviten ab 78 war die Bewegung der Grauen Wölfe in Marasch etwa das schwerwiegendste Pogrom. 78 wurde angeführt durch Agitatoren aus dieser Bewegung. Ab 1980, in den Jahren vorher, sind etwa die Zahlen schwanken zwischen 5.000 und 8.000 Menschen ermordet worden während politischer Konflikte in der Türkei. Sehr viele durch Graue Wölfe, Linke, Aleviten, andere. Ab 1980 wurden die Grauen Wölfe eben auch kriminalisiert durch das Militärregime. Sie konnten sich dann vor allem in den frühen 90ern wieder reorganisieren.
Wie andere faschistische Bewegungen teilen die Grauen Wölfe Mythos als wesentliche ideologische Ressource, propagieren einen Führerkult und Gewaltverherrlichung. Sie vertreten eine Weltanschauung, in deren Zentrum die Nation steht. Die türkische Nation ist in diesem Weltbild den anderen überlegen. Der Mythos des Grauen Wolfs besagt, dass Bozkurt, übersetzt Grauer Wolf, einst die türkischen Stämme vor der Unterwerfung gerettet habe und aus Zentralasien in das Gebiet der heutigen Türkei geführt habe. Und in Deutschland? Wie relevant ist die Bewegung hier?
Es ist schwer zu sagen, wie dieses ideologische Milieu in Deutschland aufgestellt ist. Es gibt zumindest eine sehr starke Verankerung auch in, selbst in deutschen Parteien. Es gibt verschiedene Mitglieder der CDU, die bekennende Graue Wölfe sind. Es gibt in der Struktur des Sozialapparates sehr viele Vereine, die mehr oder weniger Tarnorganisationen sind der Grauen Wölfe, die dort Zugriff haben wollen auf die Jugend, dementsprechend auch dort ideologisch eine Saat streuen, die im türkischen Nationalismus aufgeht und in Antisemitismus, Armenierhetze und ähnliches. Aber also sowas lässt sich eben dann auch nicht an Prozente messen.
In Deutschland sind die Grauen Wölfe vor allem in der Föderation der türkisch-demokratischen Idealistenvereine in Europa, der Türk-Föderation, organisiert. Als eine Hochburg der Grauen Wölfe in Deutschland gilt Nordrhein-Westfalen.
Man kämpft gegen einen sogenannten Assimilierungsdruck von Seiten der Deutschen aus. Man will das Türkentum hier innerhalb Deutschlands aufrechterhalten und sieht eben auch die Deutschen durchaus als Teil der imperialistischen Verschwörung gegen die Türkei.
Das Konzept des europäischen Türkentums zielt auf Migranten, die ihren Lebensmittelpunkt in Europa haben. Sie sollen weiterhin einer türkisch-nationalistischen Identität anhängen. Wie politisch relevant sind die Grauen Wölfe aktuell in der Türkei?
Die Grauen Wölfe sind nach wie vor relevant, eben dadurch, dass sie nicht zu reduzieren ist eben auf diese eine Partei, die MHP, die Partei der nationalistischen Bewegung. Das ist eine ideologische Strömung, die eben auch auf andere Parteien übergegriffen hat. Und das eben nicht nur aus Kalkül, wie etwa in den Monaten des erneuten Wahlkampfes, jetzt im Sommer, wo die AK-Party gezwungen war, sich eine nationalistische Rhetorik anzueignen, um Prozent abzugreifen von der MHP. Sie hat auch so ihre Spuren hinterlassen. Der Polizeiapparat ist sehr, sehr stark verwachsen mit dieser ideologischen Richtung. Das sieht man auch etwa in diesen Tagen in den Gebieten im südöstlichen Teil der Türkei, die abgeriegelt werden von Kräften der Kontergorilla, von der politischen Polizei und wo eben Angehörige aus diesen Polizeikräften ihre Zeichen an Häuser, Fassaden hinterlassen. Die drei Halbmonde etwa, das zentrale Zeichen der Grauen Wölfe, Parolen, die eindeutig dem Spektrum, dem ideologischen Milieu der Grauen Wölfe zuzuordnen wären.
Das war's mit dem Fokus Europa Magazin am Montag, den 14. Dezember. Die einzelnen Beiträge und die gesamte Sendung könnt ihr unbefristet auf unserer Webseite rdl.de sowie auf der Plattform freie-radios.net nachhören. Die GEMA-freie Musik kam heute von The Rising Hope. Verantwortlich für diese Sendung war Mathieu.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.